Also manchmal, wenn ich früh aufwache, so der Wecker klingelt für gewöhnlich so meistens um 6 Uhr. Dann, oh nee, noch ein bisschen, 5 Minuten noch so, ne? Und dann schlafe ich doch wieder ein. Und früh morgens ist ja immer so eine Phase, da fängt man an zu träumen. Kennt ihr das? Dann träumt man. Schließt doch mal die Augen, ich will euch jetzt mal einen Traum voll erzählen. Die Oberramstädter Christen verharrten aber in der Lehre der Prediger und geistlichen Leiter und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die geistlich Verantwortlichen. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften ihre Autos, ihre Flachbildschirme und Tablets und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig in der Gemeindescheune und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott im wöchentlich stattfindenden Lobpreisabend, genannt Feierabend, und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten, so dass das neu gebaute Gemeindehaus auf dem Mia-Gelände bald zu klein wurde. Amen. Ein paar Teile sind aus der Apostelgeschichte 2, 42 fortfolgende. Ein Traum von Gemeinde. Alle Gemeindeglieder sind gleich offen zueinander und empfinden die gleiche Sympathie füreinander, leben miteinander und alle sind beste Freunde. Gemeinschaft ist etwas, was Gott zutiefst am Herzen liegt. Die Frage ist, ob die Vorstellung, die ich gerade im vorletzten Satz gelesen habe, ob das auch der Realität entspricht und ob das auch so von Gott gewünscht ist. Die Gemeinde. Ist es wirklich möglich, dass ich zu jedem von euch ein Freund sein kann? Schon rein mathematisch wird es da ein bisschen schwierig. Also ich habe da letztens wieder gelesen, auf dem theologischen Seminar, wo ich war, da gab es mal einen Bibelstudent, genauso wie ich. Angeblich hat der immer Lobpreislieder gesungen und gepfiffen, war guter Dinge, wenn er die Toiletten geputzt hat. Und jetzt hat er eine Gemeinde, wo 3000 Menschen täglich zum Gottesdienst kommen. Vielleicht könnte da ein Zusammenhang sein, ich weiß es nicht. Jedenfalls 3000 Gemeindemitglieder, ja, wird ein bisschen schwierig, zu jedem gut Freund zu sein, oder? Die erste gemeindeähnliche Gemeinschaft, die wir in der Bibel finden, bestand aus etwa 120 Personen. Und zwar trafen die sich nach der Himmelfahrt Jesu und es waren ja nur noch 11 Apostel und die mussten einen 12. wählen. Dann haben sie sich getroffen und danach war das Pfingstereignis. 120 finde ich eigentlich eine coole Größe. Denke ich, ja, da kann man doch jeden einigermaßen kennen. So auch als Gemeindegröße finde ich das gar nicht schlecht. Vielleicht, wenn man das mal überschreitet, dann müsste man sich langsam überlegen, wollen wir nicht doch eine Schwestergemeinde gründen? Gut, aber das nur mal so nebenbei. Auch bei 120 Leuten kann ich trotzdem Menschen, jeden Menschen mit gleichem Respekt und Ansehen begegnen. Gott wünscht sich das, glaube ich, auch. Römer 2, Vers 11 steht, denn es gibt kein Ansehen der Person. Ganz egal, ob du reich oder arm bist. Wurscht, du kannst jedem in gleicher Weise begegnen. Und dennoch, interessanterweise, macht er Unterschiede. Früher hatte ich immer gedacht, oh, ich muss mit jedem in der Gemeinde irgendwie ganz persönlich, ganz eng, ganz tief sein. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Und Gott macht ja auch Unterschiede. Gott wählte zum Beispiel im Alten Testament ganz besondere Menschen aus. Propheten, Richter, Mose, Samuel, wie auch immer sie alle hießen. Und auch im Neuen Testament macht Gott, Jesus, Unterschiede, oder? Er wählte wen aus? Die 12 Apostel. Finde ich eine gute Hauskreisgröße, oder? So 12. Die 12 Apostel. Im engeren Sinne würde ich die 12 Apostel als die Freunde Jesu bezeichnen. oder? Kann man so sagen. Es ist natürlich immer die Frage, was sind denn Freunde? Also vor 2 Jahrzehnten hatte ich so eine Definition immer zurechtgelegt, was sind denn Freunde? Freunde sind all die, wo ich die Telefonnummer auswendig weiß. Im Zeitalter des Handys und der Speicherfunktion wird es jetzt vielleicht nicht mehr so aussagekräftig. Freundschaft hat etwas mit Vertrauen zu tun, mit Offenheit, mit Weitergabe von Dingen, die man nicht allen erzählt. Und Jesus definiert Freundschaft folgendermaßen, Johannes 15, Vers 15, da heißt es, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Wenn ich das richtig verstehe, so hatte er keine Geheimnisse vor seinen Jüngern, sondern alles, was der Vater ihm gesagt hat, hat er weitergegeben. Manchmal hat er zwar nicht alles gesagt, weil er erkannt hat, die Jünger können es noch gar nicht fassen. Zum Beispiel Johannes 16, Vers 12, da sagt er, noch vieles mehr habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Freunde sind also demnach Menschen, denen man Geheimnisse anvertraut. Ich habe mal ein bisschen im Internet rumgeschaut nach interessanten Artikeln und da bin ich auf einen gestoßen, der hieß Die Gesetze der Freundschaft von einer Sarah Zimmermann, ich kenne sie sonst nicht. Und die hat so ein paar Eigenschaften von einer Freundschaft aufgelistet. Freundschaft heißt, in schlechten Zeiten Hilfe anbieten. Kontakt halten und sich füreinander Zeit nehmen. In einem anderen Artikel sagt man, gute Freunde, da muss man schon 1 bis 2 Stunden in der Woche investieren. Persönliche Gefühle und Gedanken offenbaren. Anvertrautes für sich behalten. Bestätigung erfahren. Zuhören. Seelische Unterstützung geben und so weiter und so weiter. Einfacher gesagt, ein Freund ist einer, der alles von dir weiß und dich trotzdem lieb hat. Die Frage ist, nach so einem Profil, wie viele Freunde kann man denn dann eigentlich haben? Jesus hat es mit 12 geschafft. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Und wenn man dann so sich mal damit ein bisschen beschäftigt, kommt man auf ganz unterschiedliche Zahlen. 12 ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen. Aber vielleicht hilft uns da ja auch das Internet. Wie viele Freunde hast du? Du sagst, ganz einfach. Ich gucke bei mir auf meiner Facebook-Seite nach und da steht 153. Super. Ich vermute jetzt mal, dass ungefähr 95% nicht deine Freunde sind. Also, es gibt ja Bekannte, es gibt Freunde und es gibt nochmal einen engeren Beziehungskreis. Also dieser Kreis, weiß ich nicht, Bekannte, das klingt immer so komisch, ne? Ja, wenn ich euch jetzt so alle sehe, ja. Manche sind nicht meine Freunde, aber Bekannte sind es auch nicht, ne? Also ist komisch, ne? Gut, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Dann gibt es... Was war das? Namen? Also man unterscheidet dann auch nochmal verschiedene Freundschaftstypen, ne? So. Aber gut. Freunde. Und der innerste Kreis, was könnte das sein? Ich habe hier Vertraute gehört. Vertraute. Das sind 1 bis 3 Personen, zu denen wir nochmal eine ganz besondere, intensive Beziehung haben. Und Jesus, der hatte auch nochmal so seine 3 ganz besonderen. Wer war das? Petrus? Johannes? Jakobus, was hat er denn mit denen gemacht? Mit dem ist er auf den Berg gestiegen und da hat er die sogenannte Verklärung erlebt. Ja, da sind ihnen Mose begegnet und Elia begegnet und Jesus ist auf einmal ganz hell und weiß geworden. Dann bei der Heilung der Tochter des Synagogenvorstehers, ja, hat er alle rausgejagt und nur diese 3 mitgenommen. Als Jesus im Garten Gethsemane seine größte Anfechtung erlebt hat, da hat er nur diese drei dabei gehabt. Und manche sagen auch noch, zu Johannes hat er nochmal eine speziellere Beziehung gehabt, weil er an seiner Brust gelegen hat. Kann sein. Die Frage für uns ist, oder an dich, hast du einen solchen vertrauten Menschen? Jetzt mal auch außerhalb deiner Ehebeziehung oder deiner Freundschaftsbeziehung. Vertrauter, dem du deine tiefsten Abgründe, deine Sehnsüchte bringen kannst. Vertraute, die dir auch mal schonungslos ihre Eindrücke dir offenbaren dürfen. Vertraute, die dir nicht nach dem Mund reden, sondern dir auch mal was Unangenehmes sagen dürfen. Dich spiegeln dürfen. Hast du schon mal so eine Spiegelstunde vereinbart? Das habe ich irgendwo gelesen, fand ich cool. Spiegelstunde. Zu sagen, hey, Tobias, halt mir doch mal einen Spiegel vor. Wie erlebst du mich? Jakobus 5, Vers 16 heißt, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wer darf das denn in deinem Leben? Vielleicht denkst du, nee, brauche ich eigentlich nicht so. Ich mache das alles mit meinem Gott so klar. Und im Prinzip kenne ich mich auch ganz gut. Ich weiß alles über mich. Mir muss eigentlich keiner mehr was sagen. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Wir Menschen sind abhängig voneinander. Der Mensch ist ein Wesen, was auf Beziehungen angelegt ist. Schon in 1. Mose 2,18 steht, und der Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. 1. Korinther 12, da hören wir was, dass der Mensch, jeder Mensch ein Teil am Körper eines Menschen ist. Und da kann das Auge nicht sagen, lieber Fuß, ich brauche dich nicht und so weiter. Wir brauchen einander. Vielleicht auch, weil andere sehen, was ich schon gar nicht mehr bei mir selber sehen kann. Zum Beispiel, wenn unser Leben aus dem Gleichgewicht gerät. Ist dir schon mal passiert? Ich möchte mal das menschliche Leben aufteilen. Da gibt es zum Beispiel die Arbeit oder auch den Dienst. Da gibt es den Körper. Da gibt es Beziehungen. Und da gibt es das geistliche Leben, die Spiritualität. So, und wenn das schön in der Balance ist, dann geht es dir gut. Sage ich jetzt mal. Aber ihr seht schon, was passiert, wenn es eben nicht mehr in der Balance ist. Ich kürze es mal hier ab. Also damit haben meistens Männer auch zu tun hier unten, gell? Aber auch manche Frauen, ja, die in der Familie dann sich total engagieren, ihren Körper vernachlässigen. Beziehungen werden auch immer weniger, weil ich immer noch so viel Arbeit habe. Spiritualität, wo spare ich denn immer gleich ein? Geistlichen Leben. Und wenn das passiert, dann ist man manchmal in so einer Tretmühle drin und man merkt gar nicht mehr, dass es so aussieht. Man merkt nur, man fühlt sich nicht wohl. Und dann ist es gut, wenn man einfach liebe Menschen hat, gute Freunde, Vertraute, die einem darauf hinweisen und sagen, hey, hör doch mal zu, ich glaube, da ist was in Ungleichgewicht bei dir gefallen. Oft erkennen wir ja gar nicht unsere eigenen Fehlentwicklungen. Hast du so einen Menschen, dem du das erlaubst, so in dein Leben reinreden lassen zu dürfen? Ja, so ähnlich. Menschen gemäß Matthäus 7, Vers 3 und 4, die uns auf unseren Balken in unseren Augen hinweisen, bestenfalls auf unseren Splitter, den wir da haben. Stell dir doch mal vor, du hast irgendwie was ganz Hässliches in deinem Gesicht, hast keinen Spiegel, ja, alle gucken so komisch dich an, ja. Und keiner sagt dir, dass du was im Gesicht hast. wäre das nicht schrecklich, oder? Du gehst durch die Stadt, alle gucken dich so blöd an, ja? Und keiner sagt dir, was da los ist. Wäre es da nicht gut, einen Menschen zu haben, der dich darauf hinweist? Wenn wir sowas Hässliches wie die Sünde in unserem Gesicht tragen, ist es da nicht toll, dass uns da einer drauf hinweist? Können wir meistens nicht so sehen, wenn wir ehrlich sind, oder? Welchen Freund oder Vertrauten hast du, der in dein Leben reinsprechen darf? Oder hast du bestenfalls vielleicht einen vertrauten Menschen, einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter, der oder die dir schon ein Stück weiter sind? Mit Lebenserfahrungen. So ein Elia für ein Elisa. Oder ein Mose für ein Josua. Oder ein Paulus für Timotheus. Ich habe auch nach Frauen gesucht in der Bibel. Habe nur indirekt welche gefunden. Eine Lydia oder Priska. Da wird zwar jetzt nicht eindeutig geschrieben, dass sie sowas gemacht haben. Aber ich glaube, die haben ihre Häuser geöffnet. Das ist klar. Sie haben zum Teil Gruppen geleitet auch. Und ich nehme schwer an, dass sie auch solche Menschen waren. Die Frauen, die tun sich ja für gewöhnlich ein bisschen leichter, wie wir Männer in der Beziehung. Und es liegt daran, dass als aus dem Mann die Rippe rausgenommen wurde, die Beziehungslust mitgenommen wurde. Was lacht ihr da? Für die Frau ist es ganz normal, Beziehungen zu haben und zu pflegen. Und für die Männer ist es meistens eine Herausforderung. Der Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger, ist mir jetzt auch unbekannt, habe ich im Internet gefunden, schreibt in einem Artikel, nur ein Drittel aller Männer hat Freundschaften, in denen sie auch über Ängste, Schwäche und peinliche Situationen reden können. Viele Männer müssen richtig ihren Verstand einschalten, ja, um die Freundschaften zu pflegen. Männer brauchen dann mehr so gemeinsame Unternehmungen, ja. Die brauchen ein bisschen Rangeleien, die brauchen Steaks, die brauchen manchmal ein Bier, so. Deshalb werden Männer auch zum vierten Musketier. Ich begrüße mein Team, das heute hier ist, zumindest ein Teil. Aber auch in unserem Team ging es genauso. So nach unserem Charakterwochenende, was wir da gemeinsam Tolles erlebt haben, ja, da haben wir noch viel Kontakt kurz danach gehabt und auch eigentlich über Monate weg, ne? Und irgendwann, wie tot, abgebrochen. Wir müssen da als Männer mehr dran arbeiten. Wir müssen da unseren Verstand einschalten. Und denken, oh, da war doch was, das gibt's doch nicht, ja? Und deswegen treffen wir uns unter anderem auch heute hier wieder, um das Alte wieder aufzuleben lassen. Und die Entscheidungen, die wir damals nach diesem Charakterwochenende getroffen haben, ja, wir fragen dann schon nach, ja, wie sieht's denn jetzt aus bei dir? Oder ich werde es jedenfalls fragen heute Nachmittag. Ihr dürft mich auch fragen, ja, das ist gut, ja. Was ist denn aus deinen Vorsätzen geworden? Ich habe einen Traum und der ist realistisch. Wir Menschen, wir Christen sind Gemeinschaftswesen. Gott hat uns so geschaffen als ein Ebenbild und Gott selber lebt ja diese Gemeinschaft in Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und wir können nicht ohne diese Gemeinschaft leben. Und ich weiß auch, dass ich nicht mit jedem hier gut Freund sein kann. Und ich kann trotzdem mit jedem mit Respekt und Wohlwollen begegnen hier. Und Jesus selbst hat auch Unterschiede gemacht. Und es ist nicht schlimm, dass er Unterschiede gemacht hat. Solange jeder irgendwie unterkommt, jeder seine 7 bis 12 Freunde hat, jeder seine Vertraute hat, dann ist auch kein Mangel da. Wir brauchen einfach ein gutes soziales Umfeld, so wie hier in der Gemeinde. Ich denke maximal 120. Dann gründen wir was Neues. Wir brauchen Freunde und ich glaube besonders wir Männer, die nach der Rippenentnahme einfach da größere Schwierigkeiten haben. Wir müssen da einfach ein Stück weit auch dran arbeiten. Freundschaften entstehen spontan, ja, da lernt man irgendjemand kennen und trotzdem gehört etwas dazu. diese Freundschaften dann auch zu pflegen. Und wir brauchen Vertraute, denen wir alles sagen können. Menschen, mit denen wir auf einer Ebene sind, aber vielleicht auch Menschen, die ein Stück über uns stehen, ein bisschen weiter sind wie wir. Ein Vater, eine Mutter im Glauben und jemanden, den wir auch unsere schlimmsten Sünden anvertrauen können. Und Jesus hat so gelebt. Er hat seine Freunde gehabt. Er hat seine drei Spezies gehabt. Und ich glaube, wenn wir selber danach leben, dann können wir auch zu einer Gemeinschaft werden, die anziehend ist. Menschen fühlen sich dann aufgehoben und geborgen. Menschen bleiben nicht mehr geistlich stehen, sondern gehen ein Stück weiter, wachsen, erleben Veränderungen. Menschen werden nicht nur zu Konsumenten, sondern beginnen selber weiterzugeben, was sie empfangen haben. Selber geistliche Mütter, geistliche Väter zu werden. Beziehungen. Frage an dich und mich. Heute Morgen wollen wir uns auf den Weg machen, Beziehungen zu pflegen. Vielleicht manche Verstandesschritte zu gehen, zu sagen, überleg dir doch mal, wie viele Freunde hast du? Hast du einen Vertrauten? Wenn nicht, mach dich auf den Weg. Amen.